Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben es gerade gehört in den Nachrichten. Der französische Zeichner, Autor und Karikaturist Jean-Jacques Sempé ist gestorben, ganz kurz vor seinem 90. Geburtstag. Wir werden hier in dieser Sendung auf sein Leben schauen, auf seine Bilder schauen, in 15 Minuten etwa. Vielleicht ist Ihnen in den letzten Jahren der Begriff postkoloniale Literatur begegnet. Der taucht jetzt immer öfter auf, auch als der Schriftsteller Abdulrazak Gurnah aus Tansania im vergangenen Jahr den Literaturnobelpreis bekam. Da war von seiner postkolonialen Literatur die Rede. Was genau das aber eigentlich ist, postkoloniale Literatur, darüber spreche ich jetzt mit der Literaturwissenschaftlerin und Iranistin Mariam Arras. Guten Tag, Frau Arras.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Erstmal würde ich gerne mal skeptisch fragen, ist das denn sinnvoll, jetzt so einen Sammelbegriff zu nehmen für eine ja ungemein vielfältige Literatur aus der ganzen Welt?
Das Postkoloniale ist eigentlich kein Sammelbegriff für die Literaturen aus arabischsprachigen, iranischsprachigen, spanischsprachigen, portugiesischsprachigen Ländern des globalen Südens, sondern das Postkoloniale ist vielmehr eine Haltung oder eine Perspektive. Es heißt eben nicht nur aus Ländern, die früher kolonisiert waren, kommend, sondern es hat auch immer eine machtkritische Perspektive. Und ich finde, es hilft immer ganz gut, um das zu verstehen, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben von den postkolonialen Theorien kommt. Und die postkoloniale Literatur, über die wir jetzt sprechen, ist eben ist etwas anderes sozusagen. Das ist dann eine Literatur, eine Belletristik, die postkoloniale Erzählweisen, eben kritische Betrachtungen von der Kolonialherrschaft und ihren Spätfolgen zum Beispiel, eben irgendwie ästhetisch umsetzt. Wenn wir jetzt von einem arabischsprachigen Liebesroman sprechen, der kann natürlich auch irgendwie politisch und postkolonial vielleicht sein, muss es aber nicht, dann würde das natürlich keinen Sinn machen. Genau.
Und wenn Sie jetzt sagen, das ist eine machtkritische Literatur, kann man sowas sagen wie, das ist das Gegenstück zum klassischen europäischen Literaturkanon, ist eine Gegenliteratur oder ist es im engeren Sinne Literatur, die sich mit kolonialen Herrschaftsstrukturen auseinandersetzt?
Es ist eine Variante davon. Also das ist interessant, dass Sie jetzt diesen europäischen Literaturkanon ansprechen. Die postkolonialen Theorien kommen im Grunde genau aus der kritischen Betrachtung dieses Kanons. Orientalism ist so ein Schlüsselwerk der postkolonialen Theorien. Das hat Edward Said 1978 veröffentlicht. Und in Orientalismus betrachtet er zum ersten Mal die kolonialen Herrschaftsmerkmale in diesem klassischen europäischen Literaturkanon und zeigt, wie diese europäische Fantasie von einem Orient diesen eigentlich überhaupt erst erschafft. Und der Orient, also Westasien und Nordafrika eigentlich, hat natürlich nicht nur, aber auch Literatur, die sich mit dem westlichen Kolonialismus und dessen Spätfolgen beschäftigt. Und ja, wir wollen ja heute auch über einige Romane exemplarisch sprechen, die postkoloniale Literatur auch sind. Und ein Roman, der erste, den ich mitgebracht habe, ist Tuba, der iranischen Autorin Shahnush Parsipur. Und Tuba spiegelt quasi die Geschichte des Iran angelehnt an den magischen Realismus erzählte Biografie einer jungen, selbstbestimmten Frau, die den Einfluss vor allem der Briten auf alle Lebensbereiche im Iran des frühen 20. Jahrhunderts erlebt. Und ja, diese Figur bewegt sich durch die Geschichte des Landes und später muss sie sich gegen den Einfluss eben von religiösen Fanatikern wehren, deren politische Macht, so legt es der Roman nahe und so wäre es auch meine Lesart, eine Spätfolge eben der westlichen Ausbeutung Westasiens ist.
Das wäre jetzt ein Beispiel aus dem Iran selbst. Sie haben ja vorhin gesagt, das sind also Machtkritik ist ein wesentlicher Bestandteil der postkolonialen Literatur. Jetzt findet die ja auch statt in den früheren Kolonien selbst. Da gibt es ja natürlich die Debatten um die Aufarbeitung des Kolonialismus. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Auseinandersetzung stark gehabt in den letzten Jahren über die Rückgabe von kolonialer Raubkunst. Wie gehen diese Debatten denn ein in postkoloniale Literatur?
Ja, die finden direkt oder indirekt statt. Indirekt zum Beispiel, man muss ja sagen, diese Debatte hat einen unterschiedlichen Diskursstand in den verschiedenen europäischen Ländern und in den eben ehemaligen Kolonialmächten. Und ein Beispiel hierfür finde ich ein einfach sehr, sehr plastisches und aber auch ein sehr wundersames Beispiel ist der Roman Im Auge der Pflanzen der angolanisch-portugiesischen Autorin Jamilia Pereira de Almeida, eben einer schwarzen portugiesischsprachigen Autorin, die vordergründig die Geschichte eines alternden Kapitäns erzählt, der zurückkehrt in sein Elternhaus.
Also ein portugiesischer Kapitän?
Genau, ein portugiesischer Kapitän. Und ja, vordergründig wird erzählt, wie er in diesen Küstenort, diesen portugiesischen Küstenort Foz zurückkehrt und sich dort um den Garten sehr hingebungsvoll kümmert. Und dieser Garten wird sehr plastisch und wirklich wie so ein paradiesischer Garten einerseits beschrieben. Und eigentlich ist dieser Roman aber eine sehr schonungslose Betrachtung des portugiesischen Kolonialismus und vor allem des portugiesischen Sklavenhandels. Denn dieser Kapitän Celestino, je mehr das Buch, die Erzählung voranschreitet, desto mehr Fieberträume bekommt er und erinnert sich zurück an seine Zeit auf diesem Sklavenschiff, in der er eben auch einfach auf brutale Weise die Sklaven, die er dort nach Brasilien verschifft hat, behandelt hat. Und das macht die Autorin eben auf eine wahnsinnig intelligente Art, finde ich. Und sie bedient sich dabei, aber ästhetisch, so ganz typisch Merkmalen der portugiesischen Literatur und nutzt das aber, um diese Thematik der Aufarbeitung des Kolonialismus irgendwie, ich denke vor allem ihrem portugiesischsprachigen Publikum nahezubringen, aber es ist auch für uns ein spannender Roman.
Und jetzt ist es interessant, wenn ich da mal einhaken darf, Sie haben die Autorin jetzt selbst ja als angolanisch-portugiesische Autorin festgestellt, also Jamilia Pereira de Almeida, und da sieht man ja direkt auch an ihrer Person, dass man so eine Trennung, wenn man das wollte, eine klare Trennung da Literatur des globalen Südens, postkolonial, hier westliche Literatur, so eine Trennung, man sieht es an der Person, ist gar nicht möglich, oder?
Ja, das ist richtig. Und das ist ja eigentlich, also Migration hat es immer schon gegeben und sozusagen, wir haben nur heute die Worte für -Identitäten und so weiter. Aber natürlich in unserer transnationalen Welt und in transnationalen Communities ist das natürlich ganz, ganz schlecht möglich. Und das ist ja auch gut so, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel Autorinnen anschauen, die dann aus Städten wie London kommen, Zadie Smith ist ein wirklich tolles Beispiel, wie ich finde, die jamaikanische Wurzeln hat und die natürlich wahnsinnig populär ist. Die werden bestimmt viele HörerInnen kennen, die Romane von Zadie Smith.
Und Zadie stellen sie hier immer wieder vor, insofern hoffe ich das auch.
Bestimmt. Aber Zadie Smith kann man eben auch als postkoloniale Literatur kategorisieren. Also es ist eben auch eine Perspektive, die ihre Literatur hat. Ich würde gerne auf die so ein bisschen gegeneinander halten, ihre Romane London Northwest und Swingtime. London Northwest erzählt vor allem von Gentrifizierung ihrer Heimatstadt, von Figuren am Rande der Londoner Gesellschaft, die eben hauptsächlich aus Caribbean Communities in London kommen. Und das ist eben ein Roman, wo man sagen könnte, da werden die Spätfolgen von Kolonialismus und natürlich aber auch aktuelle Probleme, also Rassismus in der britischen Gesellschaft, Benachteiligung, Ausschlussmechanismen in allen Lebensbereichen werden in London Northwest ganz stark diskutiert und eben sehr, sehr plastisch dargestellt anhand der Figuren, die Zadie Smith da erschaffen hat. Und in Swing Time werden diese Strukturen quasi von London, von den afrodiasporischen Communities in London so durchexerziert bis nach Westafrika. Swing Time handelt von zwei Freundinnen und die eine, die beide gerne tanzen in der Kindheit und die eine Freundin ist im Grunde, ja, kann man sagen, da macht Zadie Smith so eine sehr stark von Klassismus betroffene Perspektive auf. Und die andere wird dann aber, schafft es eben sozusagen in Anführungszeichen raus aus dieser Rand-Community und reist dann nach Westafrika und erlebt dann sozusagen die Auswirkungen und die transnationalen Verstrickungen eben dieser Machtasymmetrien am eigenen Körper.
Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit für dieses Gespräch. Ich versuche mich mal zum Schluss nochmal an einer knappen Zusammenfassung. Mal sehen, ob ich was gelernt habe jetzt daraus. Also wenn ich mal versuche zusammenzufassen, postkoloniale Literatur, das ist einmal das Thema die Kolonisierung des globalen Südens durch westliche Länder, also eine historische Perspektive. Das war ja drin in Ihrem angolanisch-portugiesischen Beispiel. Auch mit den gesellschaftlichen Konsequenzen in diesen Ländern, also den früheren Kolonien, das ist ein Thema, ein wichtiges. Und dann drittens aber auch die Folgen in den westlichen Ländern selbst. Da waren Sie jetzt bei Zadie Smith zum Beispiel. So erstmal ungefähr richtig.
Ja, das könnte man sagen, das stimmt, okay. Das stimmt schon.
Dann nehmen wir das heute mit aus unserem Gespräch für postkoloniale Literatur. Eine Frage könnte ja noch sein, wie ist das eigentlich in der deutschsprachigen Literatur? Fände man sicher auch einige Beispiele. Das machen wir dann ein andermal. Wir sind schon mal ein ganzes Stück schlauer heute, was diese Frage, dank Mariam Aras. Haben Sie vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen, Herr Mayer.
Und wir haben jetzt einige Bücher hier erwähnt. Die Liste mit den Titeln, die finden Sie dann auch auf deutschlandfunkkultur.de. Es war schon Thema in unseren Nachrichten hier auf Deutschlandfunk Kultur. Gestern ist der französische Zeichner, Autor und Karikaturist Jean-Jacques Sempé gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Am berühmtesten sind seine Zeichnungen für die Kinderbuchserie Der kleine Nick geworden. Sempé hat in seinen Zeichnungen und sogar in seinen Karikaturen immer mit viel Mitgefühl auf die vielen menschlichen Absonderlichkeiten geschaut. Mensch zu sein erfordert sehr viel Tapferkeit, das hat er mal gesagt. Unser Redakteur Jürgen König erinnert an Jean-Jacques Sempé.
Gesellig war Jean-Jacques Sempé nicht. Die ihn kannten, schildern ihn als einen höflichen, zurückhaltenden, ganz für sich lebenden Menschen, der sich kurz nur Sempé nannte, der nur zur Miete wohnte, um sich ja nicht zu binden. 47 Pariser Wohnungen werden Sempé nachgesagt. Seine letzte Zufluchtsstätte fand er am Boulevard du Montparnasse. Beim Blick aus seinem Atelier im 7. Stock lag ihm fast ganz Paris zu Füßen. Interviews gab er nur selten. Ein letztes langes Gespräch mit Sempé war im Radiosender France Inter im Dezember 2011 zu hören.
J'ai eu la chance d'avoir un caractère admiratif.
Ich habe Glück gehabt, damit nämlich, dass es mir immer schon leicht fiel, andere zu bewundern. Deshalb habe ich mich von Anfang an für Menschen interessiert, ob das nun Sportler sind oder Musiker. Sie haben mich alle begeistert. Und die Zeichner natürlich, die habe ich eben ganz vergessen. Vor allem die Zeichner, die ich immer gleich versucht habe nachzumachen, selbstredend.
Que j'ai aussitôt essayé d'imiter, bien entendu.
1932 in Bordeaux als Kind einer, nach eigenen Worten, armen, ja armseligen Familie geboren, hat Sempé große gesellschaftliche Umbrüche erlebt, doch ein politischer Karikaturist ist er nie gewesen. Das Pariser Leben, die großen Welten von Politik und Kultur, derlei interessierte Sempé nicht. »Ich zeichne die ganze Zeit«, sagte er auf entsprechende Fragen, und er zeichnete Menschen wie du und ich, Menschen, wie er sie zuvor etwa in seinem Stammlokal, dem Café Flore am Boulevard Saint-Germain, beobachtet hatte. Das ist wie eine Manie, die ich habe. Sobald ich irgendwelche Leute sehe, auf der Straße oder in einem Café, selbst bei Kindern ist es so, ich stelle mir dazu immer gleich eine Biografie vor. die natürlich in den meisten Fällen völlig falsch ist. Aber trotzdem denke ich immer sowas wie, sieh mal einer an, der da drüben, der wohnt bestimmt in diesem Viertel hier. Und der könnte vielleicht diesen oder jenen Beruf ausüben. Also, das ist eine richtige Macke, die ich da habe. Seine Figuren zeichnete Saint-Pé oft wie aus großer Entfernung, sodass sie klein wirken. Stets zeichnete er auf riesigen Papierbögen, was die Figuren noch kleiner macht. Und auch wenn Saint-Pé sie mit wenigen Strichen in eine Stadt- oder Naturlandschaft setzte, nimmt das den Figuren nie ganz ihre Verlorenheit. Vor allem Paris hat Saint-Pé mit Feder und Tusche festgehalten, ein ideales, erträumtes Paris mit alten Häusern, hohen Fenstern und schmiedeeisernen Balkongittern. Seine Texte geben den Kontrast zur vermeintlichen Idylle der Bilder. In Dachmansarden erleben wir latent überforderte Menschen, die mit zweifelhaftem Erfolg versuchen, den alltäglichen Herausforderungen standzuhalten und sich dabei den Anschein zu geben, ein glückliches Leben zu führen. Früh schon wurde das Zeichentalent Saint-Pés entdeckt, schon der 25-Jährige veröffentlichte in namhaften Zeitungen und Zeitschriften. Ab 1960 wird er vollends berühmt mit den Geschichten vom Petit Nicolas, vom kleinen Nick. René Goscinny schreibt die Texte, Saint-Pé zeichnet und wieder eröffnet sich für den Leser und Betrachter eine ideale Welt, eine Kinderwelt, die auf die Abgründe der Erwachsenenwelt allenfalls anspielt. René Goscinny in einem Radio France Interview von 1961. Ich kenne Saint-Pé schon ziemlich lange. Zunächst war er für mich einfach der kleine Nicolas. Ich glaube, in dem Buch steckt viel von seiner eigenen Kindheit. Ich muss wohl nicht betonen, was er mir als Zeichner bedeutet. Für einen Autor ist es großartig, jemanden wie ihn als Illustrator zu haben. Er ist vollkommen chaotisch. Aber das ist bestimmt sehr hilfreich für den Beruf, den er ausübt. Dazu sagte Saint-Pé 2011, Goscinny habe damals unbedingt recht gehabt.
À l'époque, oui.
Und später?
Il me verrait dans les résultats de mon côté farfelu.
Heute würde er mich ansehen als das Ergebnis meiner chaotischen Seite. Er würde bestimmt genauso über mich denken.
Donc, je crois qu'il penserait la même chose.
Neben Paris gehörte Saint-Pés große Liebe der Stadt New York. Für das Magazin The New Yorker schuf er über 200 Titelblätter und Zeichnungen. Vor der Monumentalität der Häuserschluchten dieser Stadt wirken seine Figuren noch zerbrechlicher, schutzsuchender. Doch auch ihre Geschichten haben bei aller Melancholie, die spürbar wird, immer auch etwas Heiteres. Saint-Pé, der die Menschen bei ihren Fluchten begleitete, sah sie dabei wohlwollend an. Ein Menschenfreund, ein Optimist.
Und jetzt ist Jean-Jacques Saint-Pé gestorben mit 89 Jahren. Seine Bücher sind auf Deutsch im Diogenes Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es liegt am Streamingdienst Netflix, dass der US-amerikanische Autor Walter Tevis gerade wiederentdeckt wird. Netflix hat den Walter Tevis-Roman Das Damengambit als Serie verfilmt und auch ein weiterer Roman von Walter Tevis ist der Ausgangspunkt für eine Serie. Der Mann, der vom Himmel fiel, heißt dieses Buch aus dem Jahr 1963 und das gibt's jetzt bei uns in einer neuen Übersetzung und die hat der Kritiker Martin Hahn für uns gelesen. Guten Tag.
Hallo.
Herr Hahn, ich muss sagen, bei mir klingelte bei dem Romantitel noch was anderes. Also Der Mann, der vom Himmel fiel. Das ist ja auch ein Kinofilm, erstaunlicherweise mit David Bowie, also dem Musiker in der Hauptrolle. Und auch dieser Roman, auch dieser Film aus dem Jahr 1976 basiert auf dem Roman von Tevis, ist offenbar ein anregendes Buch. Warum fällt denn da ein Mann vom Himmel?
Ja, ich habe mir den Trailer übrigens auch nochmal angeschaut des Films. Das sieht fürchterlich aus. Das Buch hingegen ist großartig. da fällt der Vertreter einer außerirdischen, aber menschenähnlichen Spezies auf die Erde. Ein sogenannter Antianer. Und der wird von den eigenen Leuten entsandt und gibt sich auf der Erde den Namen Thomas Jerome Newton. Und er verkleidet sich als Mensch und geht dann an die Arbeit bei uns. Also Tevis spielt mit dem bekannten Sie sind unter uns Motiv.
Er geht an die Arbeit unter uns. Was denn für eine Arbeit? Was hat er vor?
Ja, also Newton, der Antianer, der entstammt einer überlegenen Zivilisation. Und die hat ihn ausgerüstet mit Erfindungen und Patenten. Und die will er jetzt zu Geld machen. Das heißt, er sucht sich einen Anwalt und baut dann ein Technologieimperium und beginnt Millionen zu scheffeln. Und er wird da ja zu einer Art Tech-Gott, wie wir die auch aus dem Silicon Valley kennen. Allerdings mit einem großen Unterschied, denn dem Antianer, dem geht es nicht um den eigenen Kontostand. Also Newton ist mit einem Ziel auf die Erde gelandet und das ist, die verbliebenen Antianer nachzuholen. Denn Newtons Heimatplanet, dem geht es noch schlechter als der Erde. Ich lese hier mal ganz kurz einen Auszug vor. Da sagt er mit Blick auf die Erde: Es würde eine endlose Quelle der Freude sein, verglichen mit seiner eigenen Welt, der Trockenheit, der Leere, der Stille, weiter unbelebter Wüsten zwischen beinahe verlassenen Städten, wo nur das Heulen des ewig kalten Windes zu hören war, der dem Todeskampf seines sterbenden Volks eine Stimme gab. Und da merkt man dann schon so, in Zeiten, in unseren Zeiten von Aufrüstung, Rekordhitze und den brennenden Wäldern überall, da ist die Message schnell klar, die Aliens, das sind eigentlich wir.
Ja, ich musste jetzt auch, es gibt gerade so einen Comic, da werden hier die Tech-Giganten Elon Musk und Jeff Bezos, da sind die auf dem Mars, also da hat die Marsbesiedlung schon geklappt und die beiden sind sozusagen vorne weggereist und sitzen da rum. Das ist quasi wie, ja, dieser Romane ist ja wie eine Spiegelung auch unserer Marsbesiedlungspläne.
Genau, also diese Flucht zu anderen Planeten, sorry, jetzt steckt mir das Alien im Hals, während hier bei uns alles vor die Hunde geht. Und auch dieser Tech-God-Status Newtons, der ist uns sehr vertraut. Also der Roman lässt sich da auch leicht als Allegorie lesen auf all diese Erlösungsversprechen, die uns täglich aus dem Silicon Valley. Mhm. Sorry. Und...
Ja, so ein Alien im Hals, das ist störend, das kann ich mir vorstellen. Da muss man eine Weile mit kämpfen. Vielleicht haben Sie ein Glas Wasser in der Nähe.
Jetzt geht's. Ja. Also dieser Mann, der vom Himmel fiel, der wird so auch zur Geschichte über ja, unsere Technikgläubigkeit, unsere Hoffnung, dass uns eines Tages vielleicht unsere ganz eigenen, sehr irdischen Tech-Götter vor dem selbstverschuldeten Untergang retten.
Und dieser Roman, wie groß hat da Walter Tevis seine außerirdischen Welt aufgebaut oder überhaupt die Welt, die dann dieser Thomas Jerome Newton aufbaut? Wie stark hat er das ausgestattet, instrumentiert?
Ja, also der Roman ist recht kurz, das sind keine 300 Seiten, auch weil Tevis seine Erzählung auf das Alien konzentriert und dessen recht subtile Andersartigkeit und dann auch auf ein paar wenige Vertraute des Antianers. Das heißt, da gibt's keine Unmengen an Romanpersonal, da gibt's kein Worldbuilding, wie man das in der Science Fiction nennt. Das ist auch gar nicht nötig, denn das Alien besucht uns ja und nicht umgekehrt. Das heißt, der Autor muss keine fremden Welten beschreiben. Die Erde, die wir da durch die Augen des Besuchers sehen, die ist da fremd genug eigentlich.
Sie lesen ja sehr viel Science-Fiction, weiß ich. Wir berichten ja auch öfter darüber in unserem Programm. Jetzt haben wir hier diesen fast 60 Jahre alten Science-Fiction-Roman. Wie steht der denn da, wenn Sie den mal vergleichen mit der Science-Fiction von heute?
Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv und wahrscheinlich auch unfair, aber ich finde ja, dass die gegenwärtige Science-Fiction, vor allem die deutsche, da wird häufig der Zeitgeist zu Tode geritten. Das ist oft angelehnt an ganz aktuelle Entwicklungen wie Kryptowährung, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten. Das ist häufig recht erwartbar, wenig originell und sprachlich oft auch sehr schwach. Deswegen finde ich, sollten wir alle eher abgehangene Bücher lesen. Ich erinnere mich da an einen Protagonisten aus Haruki Murakamis Roman Norwegian Wood. Und der hatte die Eigenart, dass er nur Bücher von Autoren las, die schon 30 Jahre tot waren. Das heißt Literatur, die von der Zeit getauft wurde. Das ist also mein Plädoyer. Diese älteren Romane, die haben uns häufig mehr zu sagen, als man glaubt. Manchmal muss man eben Zukunftsliteratur aus der Vergangenheit lesen, um unsere Gegenwart zu verstehen. Und ja, der Mann, der vom Himmel fiel, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Das sagt Martin Hahn. Und wenn sich jetzt Gegenwartsautorinnen davon gekränkt fühlen, führen Sie es zurück auf seine Begeisterung für diesen Roman. Der Mann, der vom Himmel fiel, von Walter Tevis, übersetzt aus dem Englischen von Roberto de Hollanda und Potschau. Im Diogenes Verlag ist das Buch erschienen mit 270 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Also vielen Dank an Martin Hahn. Falls Sie schon mal versucht haben, die Duineser-Elegien von Rainer Maria Rilke zu lesen, dann wissen Sie, das sind bestechend schöne Gedichte und gleichzeitig sehr rätselhafte, schwer zu entschlüsselnde. Rilke hat von 1912 bis 1922 immer wieder an diesen 10 späten Elegien gearbeitet. Die Brüche der Moderne sind in diese Gedichte eingegangen, auch die Zeit des Ersten Weltkriegs halt da wieder. Wie lesen und verstehen Dichterinnen und Dichter von heute jetzt diese Elegien 100 Jahre danach? In einer Zeit, in der wieder Krieg um uns ist. Danach haben wir Monika Rink und Kerstin Preivus gefragt und ihre Dichterkollegen Hennig Zibritzky und Christian Lehnert. Heute Abend können Sie eine Sendung mit den Vieren und mit Rilkes Elegien hören. Und hier haben wir schon mal einen Ausschnitt daraus.
Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
Mit einem größeren Abstand wiedergelesen, hat mich erstaunt, wie stark dialogisch die Elegien sind. Also es beginnt ja direkt mit einer Frage, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und es kommt aber eigentlich immer nur eine Antwort, die an der Frage vorbeigeht. Und das ergibt eine eigenartige, nicht finale Rhythmik. Und das ist eigentlich etwas, was mir darum sehr gut gefällt.
Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt.
In diesen Zeilen findet sich ja eine Epochenfrage, einer Epoche, der wir noch immer angehören, die wir dabei sind zu verlassen und wir wissen im Moment gerade gar nicht wohin. Menschen fühlen heute zunehmend, dass sie nicht ganz zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Der Mensch ist brüchig geworden und wo uns diese Verunsicherung hinführt, ist noch nicht ausgemacht.
Ein Ausschnitt aus der Sendung, ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist. Stimmen zu Rilkes Duineser Elegien und die Sendung können Sie heute um 19.30 Uhr hören, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Guten Tag, mein Name ist Olivier Schillen aus Luxemburg und ich empfehle Ihnen wärmstens das Buch von Katharina Polladian, Zukunftsmusik. Ich habe es gerade ausgelesen und es hat mir wunderbar gefallen. Es geht dabei um eine russische Wohngemeinschaft an einem bestimmten Tag im Jahr 1985. Natürlich denkt man da auch an russische Geschichte. Und was ich sehr positiv eben finde in diesem Augenblick, das ist eben, dass die Leute, die in der Geschichte vorkommen, das sind wirklich also Leute, die haben ganz menschliche und reale Probleme. Das hat nichts mit Politik zu tun, die versuchen sich durchs Leben zu boxen. Und man darf besonders in dieser Situation jetzt nicht vergessen, dass Russen auch nur Menschen sind.
Olivier Schillen aus Luxemburg empfiehlt wärmstens, wie er sagt, den Roman Zukunftsmusik von Katharina Polladian. Der ist im S. Fischer Verlag erschienen mit knapp 200 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Dann schauen wir jetzt auf unsere Krimi-Bestenliste und zwar zu Andrei Kurkov. Das ist ein ukrainischer Schriftsteller, der seine Bücher auf Russisch schreibt. Er hat sich lange verstanden als Mittler zwischen der ukrainischen und der russischen Kultur. Aber das ist jetzt angesichts des Krieges vorbei. Andrei Kurkov ist der Präsident des ukrainischen PEN und seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wird er vor allem in dieser Funktion wahrgenommen. Aber jetzt ist bei uns ein neues Buch von ihm erschienen, ein Kriminalroman mit dem Titel Samson und Nadjeschta. Der Krimi ist in diesem Monat neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste eingestiegen. Zur Jury für die Liste gehört unser Redakteur Kolja Mensing.
Neue Krimis.
Samson und Nadjeschta, das ist erst einmal ein historischer Kriminalroman mit einem ehrlich gesagt ziemlich grausamen Auftakt. Andrei Kurkov nimmt uns im Frühjahr 1919 mit nach Kiew. Die Bolschewiki haben die Stadt übernommen, aber es herrschen noch immer bürgerkriegsähnliche Zustände. Und Samson, das ist ein junger Mann, der ist mit seinem Vater in Kiew unterwegs, als plötzlich ein Trupp berittener Kosaken auf sie zuprescht. Ein Säbelhieb spaltet den Schädel seines Vaters und ein zweiter Hieb schlägt Samson ein Ohr ab. Samson überlebt den Angriff und als er einige Tage später durch einen Zufall das Angebot bekommt, Milizionär, also Polizist zu werden, sagt er sofort zu, denn er will für die Ordnung kämpfen, muss aber ziemlich schnell feststellen, dass es in Kiew 1919 so etwas wie Ordnung schlicht gar nicht gibt. Ich mag die Bücher von Andrei Kurkow, weil er so ein feines Gespür für Übergänge hat oder besser gesagt für die Melancholie des Übergangs. Das merkt man auch in Samson und Nadjeschta, egal ob es da um das traurige Essen in den neuen sowjetischen Kantinen geht, der Samson isst da halt so jeden Tag Hirsebrei mit Soße, oder um die Geldscheine aus der Zarenzeit, die immer noch so schön knistern, aber halt nichts mehr wert sind. So, und vor diesem Hintergrund erzählt Andrei Kurkow nun seine Kriminalgeschichte. Samsons erster Fall ist eine Reihe von Silberdiebstählen, die offenbar in Verbindung steht zu einer Bande von Rotarmisten, die plündernd durch Kiew zieht. Aber das Erschreckende, der eigentliche Krimi, das ist was ganz anderes. Das ist, wie dieses Buch Samson und Nadjeschta sozusagen vom Säbelhieb der Gegenwart getroffen worden ist. In der Ukraine ist das Buch 2020 erschienen. Und wäre es damals gleich ins Deutsche übersetzt worden, man hätte es wahrscheinlich so als total schön geschriebenen, aber auch so ein bisschen harmlosen Krimi gelesen. Nur jetzt, im Sommer 2022, gibt es halt diese furchtbaren, täglich, stündlich neu eintreffenden Nachrichten aus der Ukraine. Und die verändern Kurkows Buch. Es gibt da zum Beispiel so eine Stelle darüber, dass die Menschen im Kiew des Jahres 1919 immer ihre wichtigsten Dokumente und die Fotos ihrer Liebsten bei sich tragen, weil sie nie wissen, ob sie eigentlich nach Hause zurückkehren werden. Und natürlich denkt man da an die Raketenangriffe, an zerstörte Städte, an Menschen in überfüllten Bunkern heute in Kiew. Es ist paradox, aber darum muss man das lesen. Samson und Nadjeschta ist ein historischer Kriminalroman, der ohne sein eigenes Zutun zu einem Roman über die Gegenwart geworden ist. Ein Krimi, der auf ein Verbrechen von historischer Dimension verweist, auf einen verbrecherischen Krieg, der jetzt, in diesem Moment, stattfindet.
Andrei Kurkows Roman Samson und Nadjeschta wurde aus dem Russischen übersetzt von Johanna Marx und Sabine Grebing. Im Diogenes Verlag ist das Buch erschienen mit 360 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Und wir haben das Buch jetzt im August neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Die gesamte Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.